Liebe Gäste und liebe Geschwister, ich will zunächst noch einen Hinweis geben auf den Büchertisch, damit ich das dann nicht am Schluss machen muss und wir nichts verwischen von der Botschaft selbst. Wir sind gerade erinnert worden an die Bedeutung des Wortes Gottes. Es hat ja ein Ziel, wenn wir Gottes Wort studieren, nicht bloß, dass wir mehr wissen, sondern dass sich unser Leben verändert. Gottes Wort, haben wir gerade gehört, ist nützlich zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und wir haben heute nichts so nötig, als dieses Wort zu lesen und zu studieren. Ich habe vor einiger Zeit mal so einen Bibelleseplan zusammengestellt. Das ist jetzt hier zusammengefügt worden in diesem Buch Tiefenschärfe, wo man chronologisch durch die Bibel durchlesen kann. Ich habe immer so kurze Erklärungen für die Abschnitte gegeben, manchmal ein bisschen mehr, aber immer eine leere Seite gelassen, dass man wenigstens einen Gedanken pro Tag für sich aufschreiben kann. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass wir dieses Buch der Bücher lesen und uns darin auskennen, sonst werden wir schwerlich bestehen in dieser letzten Zeit. So viel nochmal zu diesem kleinen Büchertisch hier. Ich möchte jetzt zu Beginn einen Gruß vorlesen, der stammt aus einem 1900 Jahre alten Brief. Und zwar ist der Brief gerichtet an einen gewissen Gaius. Absender war ein Jünger Jesu, den wir kennen unter dem Namen des Johannes. Er schreibt, er nennt sich ja der Älteste. Er schreibt in diesem Brief, das ist der dritte Johannesbrief, gleich am Anfang, der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Ich denke, das ist ein guter Wunsch und der entspricht auch dem, was wir uns so gewöhnlich wünschen und wonach wir uns gegenseitig fragen, wenn wir uns treffen. Wie geht's dir? Zu Hause alles wohl auf? Und meistens antwortet man dann mehr oder weniger überzeugend, danke, gut. Eigentlich sollte man sich schon mal eine andere Antwort ausdenken, schon damit der Fragesteller getestet wird, also ob der es wirklich ernsthaft meint, ob der tatsächlich am Wohlergehen meiner Familie besorgt ist oder ob ihm im Moment bloß nichts Besseres einfällt, was er sagen soll. Ich möchte heute unsere Gedanken natürlich nicht auf unser äußeres Wohlergehen lenken und die körperliche Gesundheit, sondern auf das Innere. Die Frage lautet deshalb, wie geht es deiner Seele? Der Seele des Gaius ging es offensichtlich gut, denn davon war Johannes fest überzeugt und er wünschte ihm das gleiche Wohlergehen auch für den Körper. Also, deinem Körper soll es genauso wohlergehen wie deiner Seele. Ich weiß gar nicht, ob alle von euch darüber glücklich wären. Wenn das der Wunsch wäre, also deinem Körper soll es so gut gehen wie deiner Seele. Okay, wenn es deiner Seele gut geht, ist alles in Ordnung. Aber wenn nicht, was dann? Dann würde man es äußerlich dir ansehen, wie es deiner Seele geht. Und es wäre manchen vielleicht gar nicht so angenehm. Geht es dir innerlich gut? Wir sind es gewöhnt, nach dem gesundheitlichen Wohlergehen zu fragen. Sehr selten hört man das mal, dass jemand ein bisschen tiefer fragt. Und wenn wir an das Wohlergehen der eigenen Seele denken, dann überlegt man sich die Antwort schon ein bisschen mehr. Viele Menschen sind seelisch mindestens verwundet. Das begegnet einem sehr, sehr häufig. Sie haben irgendwann Verletzungen davon getragen und manche verwunden sich dadurch, dass sie nun ständig nach dem Schuldigen suchen. Sie reagieren regelrecht wie verwundete Tiere, manche Leute, und denken nicht dass sie dadurch ihre Wunden noch weiter aufreißen. Jedenfalls, wie es auch sei, sind diese Verwundungen unserer Seele ein wirklicher Bestandteil unseres Lebens. Und wir sagen es manchmal auch laut, das hat wehgetan, obwohl uns gar keiner angefasst hat. Trotzdem hat es wehgetan. Irgendwo in meinem Inneren, irgendwas ist da passiert, was mir wehtut, obwohl ich körperlich nichts spüre. Es gibt viele Arten des inneren Verletztseins. Da ist zum Beispiel jemand beim Verteilen von Aufgaben übersehen worden. Er ist verletzt. Da wurde jemand nicht die gebührende Achtung erwiesen. Man hat vergessen, ihn zu grüßen. Er ist verletzt. Manche sind so ungeheuer empfindlich, dass sie sozusagen immer verletzt sind. Also kannst du fast machen, was du willst. Die sind fast immer beleidigt. Und wenn jemand es wagen sollte, diese Leute sogar dann noch zurechtzuweisen, also ihnen die richtige Richtung zu zeigen, heißt es doch, dann bricht die Katastrophe aus. Gibt es solche Leute? Aber diese Dinge sind vielleicht noch relativ harmlos. Die Spanne der inneren Verletzungen, die Menschen sich gegenseitig zufügen können, die ist natürlich noch viel, viel größer. Und der Schaden kann dann extrem groß werden, vor allen Dingen, wenn sich zu den inneren Verletzungen auch äußere gesellen, also wo das miteinander dabei ist. Denkt an die inneren Verletzungen zum Beispiel, die ein Entführungsopfer ertragen muss. Oder ein 9-jähriges Mädchen, das in die Gewalt von Perversen geriet. Natürlich geht es unserer Seele nicht gut, wenn man sowas erlebt hat. Wenn wir auf diese Weise verletzt worden sind, dann sind wir am inneren Menschen krank und brauchen Heilung, suchen jedenfalls nach Heilung. Aber bevor wir darüber sprechen, welche Mittel uns der Herr auch in diesem Fall gegeben hat zu unserer inneren Gesundung, wollen wir uns noch was anderes klar machen, damit also keine Missverständnisse entstehen. Wir leben in einer ausgesprochen wehleidigen Kultur. Also wir und vielleicht sogar besonders wir Deutsche lieben es außerordentlich, uns mit unseren Schmerzen und Wehwehchen zu befassen und wollen alles tun, um diese Schmerzen so gut wie nur irgend möglich zu vermeiden oder so schnell wie möglich wieder abzuschaffen. Also ja, Pille rein, Frust raus. Nach diesem Motto wollen wir am liebsten leben. Zurück zu unserem Thema. Wie geht es deiner Seele? Ich glaube, wir alle sind davon überzeugt, dass unser Herr will, dass es unserer Seele gut geht. Aber was ist, wenn nicht? Welchen Rat gibt uns die Schrift? Bei den Antworten, die ich in der Schrift gefunden habe, gehe ich jetzt davon aus, dass ich zu bewussten Christen spreche. Für solche unter uns, die Jesus Christus noch nicht Herr über ihr Leben sein lassen, trifft das, was ich sage, zwar auch zu, aber in einer Hinsicht nur bedingt, weil diesen Leuten dann gewisse Voraussetzungen fehlen, das nämlich auch umzusetzen. Ja, man könnte das ja, was ich auch gestern gesagt habe, missverstehen, als ob ich irgendwelche Gesetzespredigten halte und sage, das und das und das musst du tun. Wenn wir nicht um die Basis für all das wissen, um die Grundlage unseres Heils in Jesus Christus, wird uns das alles wenig nützen, obwohl es trotzdem stimmt, was man tun soll. Also mit der Faulheit, das stimmt auch, ja? Auch wenn man noch kein Christ ist. Nun, im 4. Kapitel seines Briefes an die Christen in Ephesus, da schrieb Paulus, das steht also Epheser 4, Vers 22 und folgend, da schrieb der Apostel den Gläubigen, dass sie, was dem früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt haben, dagegen erneuert werden an dem Geist ihrer Gesinnung. Das ist es. Sie haben den alten Menschen abgelegt. Das war sozusagen der Punkt bei der Bekehrung. Und werden jetzt fortwährend erneuert an den Geist ihrer Gesinnung. Mit unserer Umkehr zu Christus hat etwas völlig Neues begonnen, was vorher noch nicht da war. Das heißt aber noch nicht, dass jetzt automatisch alle Lebensbereiche davon schon erfüllt sind. Es hat erst begonnen, dass wir in dem Geist unserer Gesinnung verändert werden. Für diejenigen, die am Sonntagvormittag schon da waren, als wir über Buße gesprochen haben, die Einstellung ändern. Ja? Ich habe erklärt, Einstellung, die Art und Weise oder die Richtung, in der ich denke. Meine Art und Weise zu denken, das ist Gesinnung. Also, es ist etwas ganz Wesentliches in unserem Christenleben, dass es bei uns anfängt, dass wir an dem Geist unserer Gesinnung verändert werden. In dem Geist unserer Gesinnung. Durch einen anderen Satz des Paulus aus dem Römerbrief wird das bestätigt. Den habe ich, glaube ich, am Sonntag auch schon gelesen. Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung des Sinnes. Darum geht es. Erneuerung des Denkens, der Art und Weise, wie wir denken, der Richtung, in die wir denken. Und das ist mir eine sehr wichtige Sache und wir sprechen eben auch in diesen Tagen gerade besonders darüber, von verschiedenen Seiten kommen wir immer wieder dahin zurück. Es geht darum für uns, dass wir lernen müssen, biblisch zu denken, wirklich in biblischen Bahnen zu denken und christlich zu leben. Und wenn das nicht geschieht, wird unsere Seele auch immer krank bleiben. Vielleicht verbiestern wir uns bloß in unserem Schmerz und streuen noch Salz auf die Wunden, erinnern uns immer wieder an die empfangenen Kränkungen oder wir reagieren aggressiv und versuchen aus Rache jetzt anderen auch solche Wunden beizubringen. Beides ist natürlich ganz dumm und falsch. Ich möchte euch heute Abend an drei ganz einfache biblische Prinzipien erinnern, die allen Christen bestens bekannt sein sollten und wahrscheinlich mindestens dem Begriff nach auch sind, aber leider kaum, oftmals, ich weiß es, oftmals kaum dem Inhalt nach. Dinge, die alle auch mit der Art und Weise zusammenhängen, wie ich denke, über andere, über das, was mir zugefügt wurde oder so. Diese Dinge heißen erstens, diese drei Begriffe heißen bekennen, vergeben und trösten. Erstens, lerne deine Schuld zu bekennen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Das scheint den meisten schon in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. Schauen wir es uns trotzdem nochmal genau an. Es ist so, jede menschliche Gemeinschaft besteht aus Sündern. Und das ist in einer Gemeinde auch nicht anders. Die Gemeinschaft besteht nun mal aus Sündern. Wir werden unaufhörlich aneinander schuldig, wir Menschen. Vielleicht durch Vergesslichkeit, manchmal auch durch eine gewisse Bosheit. Da ärgert sich jemand, dass da jemand mit dem Auto vorne dran steht. Der ist zwar zuletzt gekommen, aber will dann nicht zuerst weg. Zum Beispiel, ja, so kann das anfangen, mit solch simplen Dingen. Und ja gut, wir sind anständig erzogen, wir lassen das nicht raus. Aber so Kleinigkeiten, die stören uns schon gewaltig. Manchmal ist es auch einfach eine Nachlässigkeit oder eine unbewusste Rache. Wir Menschen werden ständig aneinander schuldig. Wir ärgern uns übereinander. Das ist nun mal so. Durch tausenderlei Reden oder Handlungen, wir können es ja und wir wollen uns auch nichts vormachen. Aber wie reagieren? Das Erste, was geschehen muss, wenn die Verletzungen, die dadurch entstanden sind, heilen sollen, ich muss erkennen, dass ich schuldig geworden bin. Dass ich schuldig geworden bin. Also Nicht der andere, der sich jetzt über mich aufregt, ist schuld. So kann man das ja immer drehen. Ja, und wir haben ein großes Geschick darin entwickelt, dass praktisch immer der andere schuld ist. Der ist ja so doof. Und der soll mal Geduld haben. Dass man selbst auch freundlich sein sollte, vergisst man da meistens. Und das ist das Problem. Lerne deine Schuld zu bekennen. Darum geht es. Ach, manche Christen sind ganz groß, die Schuld von ganz Deutschland zu bekennen. Vor kurzem habe ich gewohnt bei einem Bruder, ja, ein bisschen älter als ich, der aber sehr viel jünger ist im Glauben als ich. Erst 8 Jahre war der gläubig und hat gesagt, was meinst denn du, wie schwer das war, wie ich mich gewunden habe, das erste Mal zu meiner Frau zu gehen und zu sagen, vergib mir bitte. Das war ungeheuer schwer. Aber das Erste, was geschehen muss, wenn die Verletzungen, die in mir entstanden sind, und es geht auch ein bisschen egoistisch um mich, wenn die Verletzungen, die in mir entstanden sind, vielleicht durch Schuld eines anderen, okay, das kann ja wirklich sein, dass der mir was Böses angetan hat, aber wenn diese Verletzungen heilen sollen, das geschieht doch nicht dadurch, dass ich dem eine Verletzung zufüge, oder? Ich muss erkennen, wo ich schuldig geworden bin. Zuerst, zuallererst. Es kann ein langer Weg sein, wie bei David damals, dem Gott erst den Propheten Nathan schicken musste und der Nathan hat ihm eine Geschichte erzählt. Das ist wohl das einzige Gleichnis im Alten Testament. Diese Geschichte von dem Mann da, dem armen Mann, der da nur ein Lamm hatte und aufgezogen hatte und so weiter und der Reiche nimmt ihm das weg. Und David soll erkennen, so habe ich gehandelt. Und dann sagte er, im Psalm 51 bezeugt er das, Psalm 51, Vers 3, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Liebe Geschwister, wer nicht begreift, dass er selbst schuldig ist und wo er schuldig ist, dem kann nicht geholfen werden. Beim Thema gestern Abend haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, wer nicht begreift, dass Faulheit Sünde ist, dem tut uns leid, dem kann man nicht helfen. Ich muss einsehen, wo ich schuldig geworden bin. Manche von euch haben vielleicht schon Bücher gelesen von dem Jay Adams, einem amerikanischen Seelsorger. Der hat mir in manchen Dingen ganz gut geholfen, manches zu verstehen. Er sagt, also im Lauf seiner Praxis, die er gewonnen hat, sagt er, also wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt, ich gehe immer davon aus, der vor mir sitzt, der hat Schuld. Und mit ihm rede ich über seine Schuld. Ja, stell dir vor, da kommt also eine Frau, sagen wir mal, und beklagt sich über ihren Mann. Ja Mann, was soll ich denn mit ihr über ihren Mann reden? Ich habe mit ihr zu reden über das, was sie getan hat. Und wo sie sich ändern muss. Und wenn ich das nicht schaffe, kann ich ihr nicht helfen. Wenn ich ihren Mann vor die Flinte kriege, okay, dann rede ich Klartext mit ihm. Ich muss begreifen, wo ich schuldig bin. Das ist das Erste. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn uns solche Dinge bewusst werden, dann müssen wir die, an denen wir schuldig geworden sind, um Vergebung bitten. Das ist ja eine der größten Chancen, die wir überhaupt haben als Christen. Ich verstehe nicht, warum manche das nicht tun wollen. Für manche Leute scheint es so ein ungeschriebenes Gesetz zu geben, das da lautet, gib niemals zu, dass du geirrt hast oder schuldig geworden bist. Sag lieber, du seiest missverstanden worden. Das ist so ein berühmtes Wort, ja, was also gewisse Politiker öfters von sich geben. Aber das ist ein abgekartetes Spiel, das außerdem ziemlich viel Kraft kostet und eine ganze Menge an Glaubwürdigkeit. Warum kann ich denn nicht zugeben, einen Fehler gemacht zu haben? Oder auch gesündigt zu haben, wenn es doch so war? Es gibt eigentlich nur einen einzigen Grund dafür, warum ich das nicht zugeben kann. Dieser Grund hat freilich viele Namen, zum Beispiel Stolz, Hochmut, Überheblichkeit, Eitelkeit, Dünkel und ähnliche Dinge. Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt nun einander die Vergehungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Bekennt einander die Vergehen. Das ist eine Situation, die Jakobus hier beschreibt, wo Älteste bei einem Kranken sind. Bekennt einander die Vergehungen. Aber bitte, ja, bekennt einander die Vergehung, bitte ehrlich und nicht so mit hinterhältigen Gedanken, also ich weiß zwar nicht, was ich dir getan habe, aber entschuldige nur. Versteht ihr, formal war das richtig, oder? Aber ihr wisst selber, der Ton macht die Musik. Durch so ein hinterhältiges Reden schiebt man ja doch dem anderen die Schuld zu. Also, du tust ja wieder so dumm, also muss ich dich ja um Vergebung bitten, ich kann ja gar nichts anderes machen. Und manchmal könnte das auch zwischen Mann und Frau passieren, in der Ehe. Das klingt dann zwar zur Hälfte noch fromm, ist in Wirklichkeit aber ziemlich gemein. Ohne Aufrichtigkeit ist das alles wertlos. Natürlich habe ich den anderen manchmal auch ohne Absicht verletzt. Das kann schon mal sein, ja, ist klar. Wir sind töricht oft und machen also irgendwelche Dinge, die uns gar nicht bewusst sind. Aber selbst dann werde ich in anderem Ton zu ihm reden. Er wird in jedem Fall merken, ob ich mich nur über seine Empfindlichkeit ärgere oder ob mir die Sache echt leid tut. Im Epheser 4 schreibt Paulus, Epheserbrief Kapitel 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, wie Gott in Christus euch vergeben hat. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber zunächst seid gütig und auch mitleidig. Eins dürfen wir auch nicht vergessen. Mir war das lange Zeit unklar, da ist zwar immer wieder mal drüber gepredigt worden, ich habe das aber nie so richtig begriffen. Denn in jedem Fall, wo wir aneinander schuldig geworden sind, da sind wir natürlich auch vor Gott schuldig geworden. Also, gesetzt den Fall, also ich hätte dem Otto 100 Mark geklaut. Habe ich nicht, noch nicht. und da bin ich natürlich an ihn schuldig geworden und müsste ihn um Vergebung bitten und ihm das natürlich auch zurückgeben. Aber im gleichen Augenblick bin ich auch vor Gott schuldig geworden. Und wisst ihr warum? Es ist ein ganz einfacher Grund, weil Gott gesagt hat, du sollst nicht stehlen. Und weil Gott das gesagt hat, habe ich in diesem Augenblick, ja, manche denken, ich habe doch Gott nichts getan. Du hast ihm sehr wohl etwas getan, du hast in diesem Augenblick ein Gebot von ihm übertreten. Und deswegen ist eine Sünde niemals nur eine Sache zwischen zwei Menschen, sondern immer auch eine Sache zwischen mir und Gott. Und das ist natürlich das, was Menschen, die nicht wirklich Christen sind, dann nicht verstehen können und auch nicht tun. Die können bestenfalls, wenn sie also ein gutes Miteinander pflegen, die können sich bei dem anderen Menschen entschuldigen und Vergebung bitten. Bei Gott werden sie es ja dann nicht tun. Aber wo unser Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist, ist es auch zum Bruder nicht in Ordnung. Und wo es zum Bruder nicht in Ordnung ist, ist es auch bei Gott nicht in Ordnung. Und deswegen ist das so wichtig. Fang du an, um Vergebung zu bitten, wo du schuldig geworden bist. Es geht um deine Seele. Um deine seelische, geistliche Gesundheit. Der Jay Adams erzählt, als er anfing mit seiner Seelsorge, dass er irgendwie, also auf dieses Prinzip gestoßen ist und dann auch mit einem, einem Psychiater oder Psychologen in Kontakt kam, einem Ungläubigen eigentlich, der aber einen ungeheuren Heilungserfolg hatte, aus dem einfachen Grund, weil er den Leuten, die in seine Klinik kamen, sagte, bringen Sie das in Ordnung, was Sie also meinthalben an Steuern hinterzogen haben. Die Dinge, die nicht in Ordnung sind, bringen Sie das in Ordnung. Und Sie werden sehen, es wird mit Ihrer Seele besser. Der hat einen ungeheuren Heilungserfolg gehabt, jedenfalls gegenüber den anderen. David sagte, und wir haben noch eine andere Dimension, nämlich die Dimension vor Gott, der uns ja sieht und unsere Regungen kennt. David sagte damals, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Das heißt, David begriff natürlich auch, nicht, dass er nur vor Gott gesündigt hätte, das meint er hier nicht, sondern er meinte, es ist schrecklich vor dir, Gott, gerade vor dir, dem Höchsten, dem einzigen wahren Richter bin ich schuldig geworden. Natürlich auch gegenüber seinem Nächsten, den er damals umgebracht hatte. Und aus diesem Grund müssen wir als Gläubige vor allen Dingen ihm unsere Sünden bekennen. Denn dieser Vers, 1. Johannes 1, Vers 9, der steht ja vor allen Dingen für Gläubige da. Wir wenden den zwar meistens auf Nichtchristen an, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, aber das steht ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, wer ist denn wir? Das ist ja Johannes und das sind die Gläubigen, an die er schreibt. Bei Nichtchristen muss man gar nicht verlangen, dass sie alle ihre Sünden aufzählen, wenn sie zu Gott kommen. Das schaffen sie sowieso nicht. Niemand weiß das. Und wenn meine Rettung davon abhinge, dass ich alles aufzähle, ja, dann würde man es machen wie Martin Luther damals, der zeitweise also 3 Stunden täglich gebeichtet hat. So dass der Beichtvater dann lange, also das langsam satt gekriegt hat. Ist ja klar, so stinklangweilig, ja. Stundenlang sich so ein Zeug anhören. Was ihm da auch noch einfällt, in Gedanken und Worten und Taten, gab es ja kaum was bei ihm als Mönch. So dass er sagte, ja, komm doch mal mit einer anständigen Sünde, so mit Vatermord oder irgend sowas. Und nicht mit solchen Humpelwerk- und Puppensünden. Und Martin Luther hat nur begriffen, ich bekomme meine Schuld nicht dadurch vergeben, indem ich sie beichte. Ich kann gar nicht alles beichten. Versteht ihr, von daher ist bei einem Nichtchristen das gar nicht die Bedingung, dass er alles aufzählen muss. Er muss natürlich begreifen, ich bin schuldig geworden vor Gott. Das ist keine Frage. Aber bei uns, als Gläubigen, die den Herrn kennen, die mit ihm leben, da gibt es andere Dinge, wenn wir unsere Sünde bekennen. Da geht es um ein Bekennen, auch vor Gott. Und unter Umständen vor dem Nächsten, wo ich bei ihm eben auch schuldig geworden bin. Das Ergebnis ist dann auch von David berichtet, Psalm 32, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mann. So, das war mein erster Punkt. Deiner Seele wird es gut gehen, wenn du lernst, deine Schuld aufrichtig zu bekennen. Nun kommen wir zu dem zweiten Grundsatz, der auch sehr, sehr wichtig ist. Du musst lernen, anderen zu vergeben. Das erste ist schon schwer genug, also ich muss einsehen, dass ich schuldig geworden bin und wo ich schuldig geworden bin. Möglichst konkret. Aber es ist ja klar, dass nicht nur ich an anderen schuldig werde, sondern andere auch an mir. Und das geschieht einfach so, dass andere uns verletzen, manchmal bewusst, meistens wahrscheinlich unbewusst. Und wenn wir nicht lernen, ihnen zu vergeben, dann werden wir dauernd mit diesen Verletzungen zu tun haben. Wir wissen, das handelt sich hier um ein wichtiges biblisches Prinzip in der Gemeinde. Vergeben. Und zwar aktiv jemand vergeben. Ich lese zunächst mal ein paar Bibelstellen. Lukas 17, Vers 3. Da sagt der Herr, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Also es ist schon das Extremste, was man sich vielleicht denken kann. Wenn jemand ständig wiederkommt, unter Umständen mit der gleichen Sache, ja, tut mir leid, und ja, gerade warst du schon da, und dann immer wieder echt vergeben. Noch deutlicher steht es bei Matthäus 18, Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Reagieren wir wie die kleinen Kinder. Wenn ich an unsere Kinder denke, als sie noch klein waren, ja, und dann hat der eine, der Friedemann, die Hanna geschlagen und
Ja, und wenn man die dann zur Rede stellt, ja, wir hatten nur angefangen. Ja, und die hat mich beschimpft, ja, oder irgend sowas. Aber glauben wir denn, dass wir mal vor Gott erscheinen können und sagen, also, dass der Herr fragt, also warum hast du denn, Bruder, das und das getan? Ja, der hat doch angefangen. Ja, glaubt ihr denn, ihr könnt so vor Gott bestehen? Aber unwillkürlich in unserem Inneren machen, ja, ich weiß das nicht, wie es bei euch ist, ich kenne euch ja gar nicht so. Wer hätte bald gesagt, machen viele das? Weil der mir was getan hat, werde ich ihm auch was auswischen. Du nimmst also aus seiner Sünde, die schlimm genug ist, das will ich überhaupt nicht beschönigen, aber da nimmst du die Berechtigung heraus, noch sündigen zu dürfen. Was ist das für ein Schwachsinn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber instinktiv im Gefühl reagieren wir sehr häufig so, leider. Und außerdem sollte man sich noch eins bewusst machen, und das ist auch mein Anliegen heute. Es handelt sich dabei durchaus auch um ein Prinzip unserer seelischen Gesundheit. Ein Mensch, der nicht vergibt, wird grollen, wird bitter sein, zornig sein, er wird Rachegefühle haben. Und diese Rachegefühle, diese Bitternis, dieser Groll werden ihn selbst negativ beeinflussen. Bis dahin, dass sie an seiner körperlichen Gesundheit zehren. Und darum steht geschrieben, ich lese aus dem Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Ja, wie die kleinen Kinder, ja, die dann sich beschweren. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Vergebt euch gegenseitig. Dabei geht die Sache natürlich nicht nur unseren Körper an. Und wir wollen das Thema keineswegs nur auf unsere seelische Gesundheit münzen. Denn das hätte ja wieder so einen leicht egoistischen Hintergrund. Ich vergebe dem anderen, weil ich was davon habe. Aber trotzdem, es hat schon auch diesen Nebeneffekt. Ich vergebe, weil ich vergeben soll. Weil mein Herr mir das gesagt hat. Deswegen tue ich das. Der Nebeneffekt ist natürlich auch wichtig für uns. Matthäus 11, Vers 25. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen vergebe. Markus 11, 26. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Übertretungen auch nicht vergeben. Das ist sehr folgenreich. Wir dürfen an diesem Punkt einfach nicht nachlässig sein. Es geht um unsere seelische Gesundheit, unter Umständen sogar um unsere Verbindung zum Herrn. Denn stell dich mal vor, was soll denn mit uns passieren, wenn unser Vater im Himmel uns nicht vergibt? Damit niemand denkt, das ist vielleicht bloß für die Juden geschrieben, das hat Markus geschrieben, der saß in Rom damals. Das ist für römische Christen aufgeschrieben, dieses Evangelium. Es gibt manchmal so merkwürdige Lehren unter uns. Aber könnt ihr euch das vorstellen, wenn der Vater nicht vergibt, was sollten mit dir werden? Was sollten mit mir werden? Wenn Gott aufhören würde und sagen würde, jetzt habe ich aber die Nase voll mit dir. Laufend kommst du und bittest um Vergebung und selber machst du gar nichts. Der Herr Jesus lehrte seine Jünger zu beten, Vater, oder vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und einen Vers später fügt der Herr Jesus hinzu, Matthäus 6, Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Vor einigen Jahren habe ich mal einen Christen kennengelernt, der stimmte im Prinzip schon zu, aber er meinte, man müsse dem anderen nur dann vergeben, wenn er sozusagen ausdrücklich um Vergebung bittet. Und wenn er das nicht tut, wenn er also nicht zu Kreuze gekrochen kommt, dann brauche ich ihm nicht vergeben. Leider habe ich damals vergeblich versucht, ihm das auszureden, aber natürlich soll ich vergeben, wenn einer zu mir kommt. Das ist ja keine Frage. Darüber brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Aber was ist es, wenn der andere noch nicht mal begriffen hat, dass er überhaupt schuldig ist mir gegenüber, dass ich mich maßlos über ihn ärgere oder so, wenn er das noch nicht mal weiß, habe ich dann das Recht, so zornig zu sein auf ihn? Das wäre doch Dummheit. Als unser Herr Jesus am Kreuz ausrief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hat ihn kein einziger von denen, die ihn da angenagelt haben, etwa um Vergebung gebeten. Wir sollen vergeben, und zwar ohne Bedingungen. Ich soll vergeben, wenn ich etwas gegen jemand habe, egal ob er darum bittet oder nicht. Oder glaubt ihr denn wirklich, der Herr will, dass wir ihm grollen? Oder glaubst du wirklich, das könntest du als Ausrede ihm gegenüber gebrauchen? Der hat doch angefangen. Also hatte ich ein Recht, sauer zu sein oder so? Und es genügt nicht zu sagen, ja, ich habe vergeben, vergessen wir das? Wir müssen wirklich zu dem Punkt kommen, tief und aufrichtig zu verzeihen. Oder wie man es früher gesagt hat, Vergebung üben. Das ist eine richtige Übung, das ist nicht leicht. Bis die Bitterkeit verschwunden ist. Ich meine, die Erinnerung an die Sache wird dann schon noch da sein, aber sie hat meist ihren Stachel verloren. Wir können uns durchaus unseren Verletzungen stellen. Wir brauchen sie nicht zu verdrängen. Ein Christ steht ja nicht über allen Dingen und behauptet, mir macht das nichts aus. Ein Christ kann zugeben, dass er verletzlich ist. Aber er tut das vor seinem Herrn, nicht vor anderen Menschen, um sie vielleicht mit dem Eingeständnis seiner Schwäche zu manipulieren. Das gibt es ja nur auch wieder. Es gibt also nichts, was man nicht missbrauchen kann. Ich habe das mal erlebt in so einer Versammlung, das war also einigermaßen katastrophal. Ja, der Redner, der wollte den Leuten also so eine unbiblische Sache unterjubeln und damit die nichts dagegen sagten, dann hat er also vorher erstmal geschildert, wie verletzlich er ist und wie leicht man ihn verletzen kann und sowas alles, ja. Sozusagen dieses, ja, man kennt das glaube ich aus der Tierwelt, da gibt es sowas, ne, dass man dann also aufgibt, den Hals schon hinhält, damit der andere dann doch nicht zubeißt. Glücklicherweise in der Versammlung, ich kannte den Trick schon. Es hat ihm also nicht viel geholfen. Wir wollen uns nicht manipulieren, sondern wir wollen aufrichtig das tun, was Gott sagt in seinem Wort. Es wäre natürlich auch verfehlt, den Herrn um Heilung unserer Verletzungen zu bitten, inneren Verletzungen zu bitten, wenn man nicht bereit ist zu vergeben. Ich bin gewiss, dass der Herr nicht helfen wird, wenn wir nicht tun, was er verlangt. In der Geschichte von dem Schalksknecht, dem selbst eine unbezahlbare Summe erlassen wurde und der seinen Mitknecht wegen einer winzigen Schuld ins Gefängnis brachte, erzählt der Herr dann Folgendes. Ich lese mal Matthäus 18. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und dann fügte der Herr Jesus zu seinen Jüngern gerichtet noch hinzu, Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Von Herzen vergeben. Ich weiß, diese alte Problematik, ja, vergeben ja, vergessen nie. Wenn der Herr gesagt hat, wir sollen vergeben, dann können wir das auch. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht vergeben, dann heißt das in den meisten Fällen nur, ich will im Moment nicht vergeben. Ich bin zurzeit nicht bereit zu vergeben. Es könnte sein, dass der Herr zurzeit dann auch nicht bereit ist, dir zu helfen und dich aufzurichten. Es ist doch eine Dummheit. In jedem Fall. Und beide Male geht es gegen unseren Stolz. Also einmal, wenn ich zugebe, dass ich schuldig geworden bin und um Vergebung bitte, Gott, gut, bei Gott macht es uns nichts mehr aus, weil wir denken, okay, der ist schon so viel Schlimmes gewöhnt. Aber bei einem Bruder macht uns das schon was aus oder bei einer Schwester, bei einem anderen Menschen. Aber das geht schon gegen unseren Stolz, aber auch anderen zu vergeben. Viel lieber hegen wir Rachegefühle. Viel lieber reden wir was entsprechend Negatives über den. Das schafft uns eine gewisse Befriedigung. Ja, also die ganze, ja, man könnte sagen, die ganze Weltliteratur, die ganzen Filme sind voll davon, wie Menschen Rache nehmen und sich dabei befriedigen. Weiß nicht, von Vergebung, habt ihr schon mal einen Film gesehen, wo es um Vergebung ging? Echt? Also es mag schon vorkommen, ich will das nicht ganz abstreiten, aber das ist äußerst selten. Im Jakobus steht Jakobus 2, Vers 13, ein sehr, sehr gefährlicher Satz. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Nun, es ist wichtig, das Vergeben zu einer Sache des Willens zu machen und nicht zu einer Angelegenheit des Gefühls. Ja, wenn Vergeben hieße, ich müsse jetzt ein warmes und herzliches Gefühl für den anderen haben, dann könnte ich vielfach auch nicht vergeben. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern gemeint ist, dass ich einen Entschluss fasse. Einen Willensentschluss und sage, ich will so aufrichtig ich jetzt kann vergeben. Und es kommt eine Sache dazu, die will ich mal ganz deutlich machen. Und das ist vielleicht sogar der Schlüssel für aufrichtiges Vergeben, liebe Geschwister. Und ich werde dir diese Sache niemals mehr vorwerfen. Das bedeutet vergeben. Ich werde dir diese Sache niemals mehr vorwerfen. Wie oft habt ihr das schon erlebt? Gerade wenn mal zu Hause ein Streit war. Ja, und damals hast du das auch gesagt. Und dein Schwiegervater und, ja? Man kramt die alten Dinge ständig wieder vor und hält sie dem anderen vor. Das ist keine Vergebung. Ich will es euch beweisen. Schaut euch an, wie Vergebung ist, wie göttliche Vergebung ist. Der Herr hat uns ja immer vorgemacht, wie wir es machen sollen. Jesaja 38, Vers 17 zum Beispiel, da steht, du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Das heißt, er will sie nicht mehr ansehen und von daher auch nicht mehr daran erinnert werden und schon gar nicht sie aussprechen. Oder Psalm 85, Vers 2, du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, alle ihre Sünde hast du zugedeckt. Vergeben im Alten Testament bedeutet ja fast gleichzeitig zudecken. Das heißt, man sieht es nicht mehr, als ob über das Blut Erde drüber gedeckt wird. Man sieht es nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr sehen, ich will auch nicht mehr erinnert werden. Ja, ja, an dieser Stelle war's. Nein, nicht mehr. So vergibt Gott. Oder Prophet Micha 7, Vers 19 ist ein sehr schönes Wort, was auch oft von Evangelisten verwendet wird. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Also da, wo man nicht mehr ran kann. Jesaja 43, Vers 25. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht gedenken. Vergeben heißt tatsächlich nicht mehr gedenken. Praktisch bedeutet das, ich werde dir diese Sache niemals mehr vorwerfen. Das ist sehr wichtig. Und es geht eigentlich natürlich noch einen Schritt weiter. Ich will nie mehr gedenken. Wisst ihr, manchmal kommen die Dinge doch in uns hoch. Wenn wir jemanden sehen, nun hat er wieder irgendwas getan, was mich beleidigt oder mich ärgert oder so. Und in mir kommen diese ganzen Dinge hoch. Ja? Ich denke wieder dran, das, was er damals gemacht hat. Und manche schwelgen dann in ihren Gedanken. Das ist gefährlich. Denn sehr bald kommen dann die Worte dazu. Deswegen nie mehr gedenken. Wenn ich das merke, dass diese Gedanken hochkommen, ich weise sie ab. Ich habe vergeben. Versteht ihr? Je öfter man dran denkt an eine Sache, das ist ja auch die Art und Weise, wie man etwas auswendig lernt. Durch ständige Wiederholung. Ich denke immer wieder dran. Und dann kann ich es und vergesse es nie mehr. Und das will ich gerade nicht tun bei den Sünden meiner Geschwister oder anderer Menschen, mit denen ich es zu tun habe. Wichtig ist noch eins in diesem Zusammenhang. Wir sollten natürlich nie direkt zu der Person hingehen und sagen, also ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Dann könnte es durchaus geschehen, dass unser Gegenüber also ganz ungehalten erwidert, also ich finde es unverschämt, dass du mir vergeben willst. Ich weiß doch gar nicht, wie du drauf kommst, was habe ich dir denn getan? Der Herr hat uns nicht befohlen, feierlich daherzukommen und dem anderen die Vergebung zu erteilen, wie der Papst den Segen Urbi et Orbi, sondern wir tun es aus dem Herzen heraus und in unseren Herzen. Das will der Herr. Wenn du anfängst zu bekennen, wo du schuldig geworden bist, und zu vergeben, wo andere an dir schuldig geworden sind, im biblischen Sinn zu vergeben, wird es deiner Seele gut gehen. Ihr habt alle die Chance, heute Abend damit anzufangen. Mit beiden. Man kann bekennen, man kann vergeben. Im Inneren, einfach so. Nun gibt es aber noch eine dritte Sache, die damit zusammenhängt, dass manche Verletzungen so tief sind, dass sie trotz Vergebung nicht zu heilen scheinen. Dafür gibt es ein drittes Prinzip, das will ich noch ganz kurz erwähnen, eigentlich nur. Steht im 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Manche sind in ihrer Seele so krank, dass sie sich nicht mehr im Herrn freuen können. Manche sind so verletzt, dass sie trotz Vergebung nicht über die Sache hinwegkommen. Hier brauchen sie Hilfe der Geschwister. Die Schrift sagt ganz klar, es gibt auch Kleinmütige in der Gemeinde. Nicht alle sind so stark. Es gibt auch Schwache in der Gemeinde. Natürlich gibt es auch Unordentliche. Die soll ich nicht trösten. Bitte nicht, ja, nicht verwechseln. Ja? Denkt an gestern, Unordnung ist ein Zeichen von Faulheit. Fast immer. Also Unordentliche soll man nicht trösten, sondern die soll man zurechtweisen. Natürlich. Aber Kleinmütige, die muss ich trösten. Die brauchen Trost und Geduld. Die darf ich nicht zurechtweisen. Die brauchen Zuspruch. Etwa so, auch wenn du nicht glauben kannst, dass der Herr dir vergeben hat. Ich glaube das. Ich, wenn der Fall so war, ich war ja Zeuge. Du hast es dem Herrn gesagt und der Herr hat dir vergeben. Ich weiß das. Das sagt nämlich sein Wort. Auch wenn du nicht glauben kannst, dass du deines Heils wieder froh werden kannst. Weißt du, selbst wenn du nicht mal mehr beten kannst. Ich bete für dich. Und du wirst sehen, eines Tages kannst du es wieder. Das wird gehen. Ich höre damit nicht auf, bis du aus deiner Not heraus bist. Es gibt auch Kleinmütige, die brauchen Trost. Der eine braucht eine Ermahnung, die anderen brauchen Tröstung. Es ist gut, genau hinzuhören, was Gottes Wort sagt, dann werden wir auch geistlich gesund. Aber bitte warte jetzt nicht drauf, dass die anderen nur endlich ankommen, um dich zu trösten. Vielleicht solltest du das anfangen, bei jemand anders. Oder sollst du den Herrn erstmal um Vergebung bitten? Oder jemand vergeben? Also tu selbst, was du tun sollst. Bitte um Vergebung, wo du andere verletzt hast. Und vergib, wo du selbst verletzt worden bist. Ich schließe mit dem Wunsch des Johannes an die Gemeinde, wo der Gaius war und auch an ihn persönlich. Mein Lieber, ich wünsche dir, und dass es dir in allen Dingen gut geht und du bei guter Gesundheit bist, so wie es mit deiner Seele auch zum Besten steht.